Abschlag. Okay, ich war damals auch gar nicht bereit, aber hatte dann einen Trainer, beziehungsweise auch einen Förderer, der mir das gesagt hat und der dann sich dann auch getraut hat, mich dort aufzustellen. Und das ist mir bis heute zugutekommen. Also Roger Schmidt hat mich umgestellt und ich war dann nach 18, 19 Bundesligaspielen auf einmal Nationalspieler. Wäre ich im Mittelfeld geblieben, wäre ich, das sage ich jetzt so und gehe davon fest aus, wäre ich niemals nach 18, 19 Bundesligaspielen in der Nationalmannschaft gewesen.
So, hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph, ich bin Mentaltrainer bei Football Leverage und ich helfe Fußballern dabei, alles, was innen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier habe ich wieder einen großartigen Gast hier bei mir, und zwar den Benjamin Henrichs. Der Benny ist selber Fußballprofi, unter anderem schon bei Leverkusen gespielt, bei Monaco, aktuell bei RB Leipzig und auch Nationalspieler. Und ich freue mich riesig, mit dir, Benny, heute mal deine Geschichte zu schauen und ja auch generell auf den mentalen Bereich im Fußball zu schauen und ja von deiner Geschichte und Perspektive zu erfahren. Schön, dass du am Start bist.
Dankeschön und hallo.
Jetzt gibt es von deiner Seite aus, was du noch sagen möchtest über dich, so im Vorhinein, was die Leute noch wissen sollten.
Ja, also ich denke mal, die meisten Leute, die jetzt auch deinen Podcast sehen und Fußball interessiert sind, die sollten mich kennen. Für die, die mich nicht kennen, du hast mich gerade vorgestellt, ich bin der Benny. Hier heute im Podcast bin ich der Benny und ja, freue mich hier zu sein.
Mega. Yes, Benny. Genau, wir haben ja gerade schon angeschaut. Ja, du bist Profi jetzt mittlerweile, das wissen wir schon. Lass mal zuerst darauf schauen, wie ist es denn dazu gekommen? Ja, also wie hat bei dir alles mit dem Fußballspielen angefangen und wie bist du ganz grob dahin gekommen, wo du jetzt bist?
Ja, ist natürlich schon ein langer Weg, ne? Also ich habe damals angefangen Fußballspielen, da war ich 4 Jahre alt. Und ja, ich kenne es noch von Erzählungen von meinen Eltern, dass die gesagt haben, mir hat es nicht wirklich gefallen. Ich habe geweint und wollte eigentlich weg, aber irgendwie hat sich das doch durchgesetzt. Wurde dann mit 7 gescoutet von Leverkusen. Und ja, habe die ganze Jugend bei Leverkusen durchlaufen. Und ja, ich würde mal erzählen, so ab der U17 bzw. 19 habe ich dann angefangen, das erste Mal beim Profis mitzutrainieren. Bis ich aber dann mein erstes Spiel gespielt habe, auch tatsächlich für die Profis in der Bundesliga, hat es schon eine ganze Weile gedauert. Und ja, es ist eine Menge Geduld gefragt. Brauchst auch die richtigen Leute um dich herum. Aber mit 19 hatte ich dann mein Bundesliga-Debüt in Dortmund vor 80.000 Zuschauern. Und ja, war dann aber wieder ein halbes Jahr quasi, oder gefühlt ein halbes Jahr raus, also dann wieder U19 und Profi im Wechsel und dann hat sich das so langsam etabliert, dass ich dann den Sprung endgültig geschafft habe.
Mega, mega. Eben, du hast ja gesagt, natürlich war es ein längerer Weg, ganz klar. Etwas, was ich sehr spannend fand bei dir, dass du mal gesagt hast, dass du als kleiner Junge immer an der Bayarena vorbeigefahren bist, dort bei Leverkusen und immer schon davon geträumt hast, beziehungsweise gebetet hast, Profi zu werden. Kannst du uns dort mal mitnehmen, also jetzt die Perspektive des kleinen Bennys, so 9, 10, 11, 12 Jahre alt, wie war das für dich? Also hast du dort immer aufs Stadion geschaut und dich dort schon gesehen? Oder wie sah, sage ich jetzt mal, dieses Gebet und deine Träume so aus dort?
Ja, es war so, dass ich mit, als ich auf die weiterführende Schule, also als ich aufs Gymnasium gekommen bin, bin ich in Leverkusen zur Schule gegangen, habe aber noch in Porz gewohnt, in Köln, und bin dann jeden Morgen mit der Bahn, Bus und Bahn zur Schule gefahren. Und ja, dieser Weg hat dann am Stadion vorbeigeführt und da habe ich immer wirklich gebetet, als ich dran vorbeigefahren bin, selbst als ich mit dem Rücken zur Arena saß, mich umgedreht und gesagt, bitte Gott, lass mich einmal in diesem Stadion spielen. Habe wirklich jeden Tag dieses Gebet gehabt und ja, dann ist irgendwann der Tag gekommen und zwar ein brutales Gefühl, wirklich.
Mega. Was ich da eben so spannend finde, ist ja auch oftmals, dass bestimmte Dinge aus der ja, Religion oder aus dem Glauben ja auch in den mentalen Bereich einfließen. Manche Dinge sind relativ ähnlich. Und jetzt sagst du schon, weißt du, hast da gesessen, immer dir so gebetet, dass dir das vorgestellt gewissermaßen. Kam es dann auch gewissermaßen genau so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder wie war dann so dieser Zweig zwischen dem inneren Bild und dem, wie es dann gekommen ist für dich?
Ja, das ist so ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, also dieser Sprung dann da wirklich zu spielen und quasi, ja, dich wirklich als Profi bezeichnen zu können, das war so ein langer Schritt, das war so viel Geduld war gefragt und es war gar nicht einfach. Ich weiß noch, mein erstes Spiel war in Dortmund und dann hat es wieder, ja, wie ich gesagt, ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann wieder beim Profis dabei war. Ich glaube, da war es gegen Stuttgart. Und dann waren das aber immer nur Auswärtsspiele. Ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen wen das erste Mal war, dass ich heim gespielt habe in Leverkusen. Aber ja, wenn du dein erstes Spiel hattest, dann hoffst du natürlich auch auf, dass die Woche darauf das nächste Spiel schon folgt und dass du halt angekommen bist im Profifußball. Und das ist halt das, wo ich gesagt habe, boah, das zieht sich schon in die Länge. Aber dann da in der Bayern aufzulaufen, wo du auch bedenken musst, da war ich früher als Einlaufkind mit Hansjörg Butt und habe dann da selber Spiele geguckt von den Profis, wo dann noch, weiß nicht, Simon Rolfes zum Beispiel selbst gespielt hat oder Juan und wie die alle heißen. Und dann selber da zu spielen, das war schon ein brutales Gefühl.
Mega, mega. Das ist ja eh spannend. Das hast du ja auch mal so dargestellt, dass bei euch dort aus der Mannschaft, ich glaube U11 oder so, oder? So 10 Spieler auf so einem Foto drauf waren und also von eurer Mannschaft damals und 5 es letztendlich geschafft haben. Das ist ja eine brutalste Quote. Normalerweise ist ja die Quote so von jedem Jungen, der mal anschwenkt und diesen Traum hat, 0,03%, so, um mal hochzukommen. Was glaubst du? Also klar, Leverkusen ist natürlich auch ein super NLZ soweit. Was glaubst du, waren so die Aspekte dort, also die ihr dort erfahren habt im NLZ, die dir auch geholfen haben oder auch ja so vielen geholfen haben, dort dann diesen Sprung schaffen zu können? Was glaubst du, ist so allgemein notwendig und was hast du für dich erlebt, was dir geholfen hat oder sehr geholfen hat?
Ja, also zum ersten Thema muss man schon sagen, ich glaube, es war ein U10, U11-Foto, hast du schon recht, da waren mit mir dann noch 4 andere Spieler drauf, die jetzt Profis sind, also von Erste Liga Deutschland bis zur dritten Liga über die Schweiz auch noch, die jetzt überall spielen. Aber was ich glaube, was ja, entscheidend ist, ist halt schon so, dass wir wirklich Disziplin gelernt haben, dass wir es von Anfang mit auf den Weg bekommen haben. Das war so etwas Wegweisendes, finde ich. Also, ich weiß nicht, wir hatten da 14 Trainer. Wir durften nur Deutsch reden da, wollte, dass wir alle kommunizieren. Und wenn du, weißt du, dann ist ja normal, dass man dann zum Beispiel mal sagt, so türkische Sachen, tschüss oder irgendwas, keine Ahnung, Çok güzel, irgendwie sowas, weißt du. Und wenn sowas gefallen ist, zum Beispiel, hat er uns von Kurt Korten, also vom Nachwuchsleistungszentrum bis zur Bayerner laufen lassen, dann da Liegestütz machen lassen und dann wieder zurück. Das war so ein Trainer, der komplett auf Disziplin beharrt hat. Weißt, wir haben auch gegen Dortmund gespielt, da weiß ich auch noch. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her. Haben gegen Dortmund gespielt, Erster gegen Zweiter, war ein Topspiel, wir haben 5-0 gewonnen. Und wir waren natürlich die Größten und haben uns alle abgefeiert und so. Und am nächsten Tag haben wir halt 8er-Läufe gemacht, also als ob es so ein Straftraining gewesen wäre. Aber das war halt einfach nur, um uns zu zeigen, so Disziplin ist extrem wichtig. Und egal, ob es jetzt auf dem Fußballplatz war, außerhalb oder auch in der Schule, war es bei Leverkusen auch immer extrem wichtig, dass man da gut abschneidet. Da wurden immer die Zeugnisse den jeweiligen Trainern bzw. Jugendkoordinatoren vorgelegt und da gab es dann auch immer so eine Rangliste, wer von den Jugendspielern das beste Zeugnis hatte. Ich glaube schon, dass das so ein Punkt war, wo du sagst, das ist schon etwas, was dich prägt.
Mega spannend, was du sagst bezüglich der Disziplin auch. Eben, es ist ja auch so, Profi sein hat ja mehrere Ebenen, wie du sagst, man kommt dann mal an, so, und dann geht es ja eigentlich erst los. Da braucht es ja auch eine gewisse Geduld, da werden wir auch sicher noch darüber sprechen. Bei dir ist ja noch spannend, also finde ich persönlich sehr spannend, dass du schon sehr früh dort zu Leverkusen gekommen bist, ne? Also viele kommen ja vielleicht erst zu U14 dort ins NLZ, du warst ja schon als, was war es, U9 oder so, U10, wo bist du
Acht,
da?
ja.
U8 sogar schon, hingekommen, bist den ganzen Weg durchs NLZ gegangen. Was ja auch oftmals passiert, ich weiß nicht, ob es dir sicher auch aufgefallen, so auf dem Weg, es fallen ja viele weg, ne? Also viele gehen auch den Weg des NLZs und für manche ist es auch so, dass das, was sie dort erleben, vielleicht schon so wie ein Frühschuss war. Also gibt es auch einige Beispiele. Wie hast du es geschafft? Also es hat Julius Biada, der bei Sandhausen aktuell spielt, mal gesagt, er war auch bei Leverkusen in der U19. Er
Ja, kann
meinte,
ich.
Bei ihm war es genau andersrum, weißt du, er kam zu U19 und er hat gesagt, ihm hat übelst geholfen, dass andere schon so ein bisschen in diesem Alltag drin waren. Ich kenne es auch noch von damals, so dieses Alltag, er ist normal, man spielt dort und kriegt sehr viel und so. Und er meinte, er hat es jeden Tag wie ein Geschenk wahrgenommen, weißt du, konnte das voll feiern. Wie hast du es geschafft, Benny, diese Disziplin zu verbinden mit dem, mit trotzdem der Freude, so jeden Tag auch dankbar zu sein, dort spielen zu dürfen? Wie hast du das hinbekommen, diese Freude und Disziplin zu kombinieren über deinen Weg bis in die Profis?
Ja, ich glaube, dass ein wichtiger Bestandteil einfach davon ist, dass du einen Traum hast und der ist, dass du Profi werden willst. Und ja, du ordnest dem halt wirklich alles unter. Also wenn du als 10-, 11-Jähriger, weiß nicht, um 6:30 morgens aus dem Haus auf so einen Bus zu kriegen und nicht zu spät zur Schule zu kommen und dann um 20:30 Uhr wieder am Ports am Bahnhof ankommst und das ist dein Tag für die ganze Woche, so sieht dein Wochentag aus, dann weißt du schon, was du dem alles unterordnest. Dann weißt du schon, dass du ein großes Ziel hast. Und das willst du ja natürlich auch nicht machen, um es einfach gemacht zu haben. Um einfach irgendwann mal zu sagen, ja, ich habe mal bei Leverkusen gespielt, weil das ist ja auch nicht das Ziel. Und da ist dann auch wieder so ein Punkt, wo du eingetrichtert bekommst, dass Disziplin wichtig ist. Und ja, dass du das dann auch irgendwie in gewisser Art und Weise vorlebst. Und ich glaube, dann war es halt auch bei mir wirklich so, dass ich diesen Traum hatte, dass ich ja, quasi diese Bestätigung bekommen habe mit, lass es jetzt die Tore sein in der Jugend oder die Berufung in die Nationalmannschaft oder Auszeichnungen. Und das pusht einen natürlich dann schon immer noch mehr. Und ja, das gibt einem schon das Gefühl, dass du auf dem richtigen Weg bist und da willst du auf jeden Fall weitermachen.
Mega. Also für dich war es auch wichtig, so diese Erfolge zwischendurch immer zu haben, als Rückmeldung gewissermaßen so, dass der Glaube auch Glaube sein konnte, weil es kann ja auch sein, mancher Glaube ist ja mehr so eine Art Hoffen. Weißt du, viele haben so die Hoffnung, diesen Traum, Profi zu werden, aber wenn sie ganz tief reingehen, können sie sich, sehen sie sich dort vielleicht noch gar nicht, oder? Gab es dort bei dir so einen Moment, wo es gewechselt ist von, bitte Gott, lass dich da mal spielen zu, ja Mann, danke Gott, ich bin auf dem richtigen Weg, so? Also gab es da so einen Change oder war das mehr so fließend für
In der
dich?
Jugend war es eigentlich immer so, dass ich wirklich diese Hoffnung, bitte Gott, lass mich da spielen und dann halt auch diese Bestätigung durch Auszeichnung beziehungsweise als ich noch gemerkt habe, wo ich auf dem richtigen Weg bin, war, als ich dann bei der Nationalmannschaft einen Jahrgang höher gespielt habe, was damals nicht wirklich üblich war. Da habe ich dann mit den 96ern, mit Timo Werner, Julian Brandt und damals noch Donis Avdija und so gespielt. Und es war dann für mich so das erste Mal, wo ich gedacht habe, boah, okay, es ist schon gut. Aber dann, bis zum Weg zum Profis, gab es halt auch dann wieder diese andere Seite, wo du dann denkst, boah, auf was warte ich? Warum spiele ich nicht? Warum trainiere ich heute nicht beim Profis? Warum trainiert der bei den Profis? Also es ist wirklich schon so ein Hin und Her und es ist auch schon so, dass du da, wie gesagt, Geduld mitbringen musst und ja, vor allem auch da motiviert bleiben musst, weil es kein einfacher Schritt ist.
Safe. Diese Geduld, was du sagst, ist auch, glaube ich, etwas ja, nicht so einfach. Also, weißt du, ich habe auch schon Coaching einige Spieler erlebt, eben, wenn ein Profivertrag unterschrieben ist, dann Ziel erreicht, kein neues Ziel, ist ein Problem. Oder auch jetzt im Profibereich gewissermaßen, aber ja, weißt du, so wie du es auch erlebt hast, nicht so die Einsatzzeiten und so dann vielleicht so die Frage, bin ich immer noch auf dem richtigen Weg? Was hat dir dort geholfen, diese anderthalb Jahre, sage ich mal, zuversichtlich zu bleiben oder was hat dir geholfen, vielleicht auch die Zuversicht wieder zu erlangen, wenn die auch vielleicht kurz mal weg war?
Gute Frage. Weil da bei mir beim Sprung zum Profis war es auch ein bisschen so, man muss dazu sagen, je höher ich gespielt habe in der Jugend, desto weniger Tore habe ich geschossen. Also muss man einfach so akzeptieren und gestehen. Und deswegen war es aber beim Profis dann irgendwann so, dass ich da nicht wirklich so eine feste Position hatte. Also dann war ich mal falscher Neuner, dann war ich mal links außen oder Achter, rechts außen und dann war es halt nie wirklich irgendwo quasi fest eingeplant und hatte das Gefühl. Und dann kam irgendwann Roger Schmidt zu mir, hat gesagt, Benni, ich kann mir vorstellen, dass du ein guter Außenverteidiger bist. Wir probieren das mal aus. Und ich bin nach Hause gegangen, habe meinen Jungs das erzählt. Und ich war so sauer, weil ich wollte nicht Außenverteidiger sein, weil wenn deine ganze Jugend lang ja, Zehner spielst, Sechser, Achter und dann auf einmal Außenverteidiger, dann denkst du dir schon so, boah, habe ich nicht wirklich Lust drauf. Und ja, dann waren noch die ersten Einheiten, die ersten Spiele dann oder Testspiele dann. Und ich habe gut gespielt. Das hat mich halt aufgeregt, weil ich gesehen habe, okay, das wird jetzt wahrscheinlich so in eine Richtung gehen. Ich werde jetzt Außenverteidiger. Und als es dann aber soweit war, dann war es mir so egal. Also als ich am Bundesliga gespielt habe, auch sage ich mal, angekommen bin im Profigeschäft, boah, da hättest du mich auch ins Tor stellen können. Ich war der glücklichste Mensch überhaupt. So ich, dann war es wirklich so, ich lebe meinen Traum und es ist mir sowas von egal, auf welcher Position. Ich darf jede Woche vor tausend, vor Menschen spielen. Ich habe dafür jahrelang gebetet und das war mein Ziel und jetzt lebe ich diesen Traum. Und dann deswegen war dann auch irgendwann so diese, ja, Position egal.
Mega.
Und ja, das
Mega.
kann man schon so sagen.
Ist sehr spannend bezüglich der Position, weil das ja auch etwas, ja, was dich auszeichnet, also so zumindest von außen, wie man so sieht, weißt du, dass ja auch so geschrieben wird, Benny Henrichs polyvalent einsetzbar und das kommt dir zugute und keine Ahnung, was auch immer. Ist noch sehr spannend. Wie empfindest du das bezüglich deiner Stärken? Also hattest du deine Stärken in der Jugend schon klar, also wusstest du, was du drauf hast und hast daran deine Position eigentlich angepasst und das Rechtsverteidiger-Ding kam so ein bisschen überraschend? Oder hättest du auch jetzt im Nachhinein betrachtet selber darauf kommen können, dass Rechtsverteidiger eigentlich das Ding war, was dich quasi dann nochmal hat auch auf dem Niveau herausheben lassen, je nachdem?
Ich finde, dass das den Spiel natürlich beeinflusst. Also, wenn ich jetzt, ja, hätte Rogasch mir damals gesagt, ja, Benny, du weißt nicht genau, was du machst, wo wir dich hinstellen sollen, und du bist ab jetzt Stürmer, dann wäre ich heute auch ein komplett anderer Spielertyp als der ich heute bin. Also, es hängt halt dann auch immer vom Trainer, von der Idee. Roger hatte mir damals gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass ich Außenverteidiger spiele, weil ich in den Defensiv-Zweikämpfen sehr stark bin. Und mir ist das halt nie so wirklich aufgefallen, bis ich dann auf der Position gespielt habe und dann viel mehr diese defensiven Zweikämpfe hatte. Und ja, das dann, denke mal, relativ ordentlich gemacht habe. Und so ist das dann zustande gekommen. Dann hatten wir ein Trainingslager und hatte dann da ein Spiel. Da hat er auch gesehen, dass ich auch im Spiel da sowohl links als auch rechts keine Probleme hatte, kein großer Unterschied war. Und ja, ich weiß noch, das war mein erstes Spiel auf der Position, aber ich habe ja schon davor 2, 3 Jahre im Wechsel immer hin und her trainiert beim Profis in der Jugend und Testspiel mitgemacht. Und dann ist der Fitnesstrainer nach dem Spiel gekommen und hat gesagt, willkommen bei den Profis. Weil er da gesehen hat, okay, das ist gar kein Abfall mehr, das ist Abfall zu den anderen Profis, sondern das ist ja ähnliches Niveau. Und mit dir kann man auf der Position planen.
Spannend. Ist eben auch so eine unbewusste Kompetenz, kann man dazu sagen, weißt du, so Stärken, die einem nicht bewusst sind. Eben, was würdest du sagen, wie wichtig, ja, ist es dann auch gewissermaßen für die Jungs und Mädels, die vielleicht auch gerade zuhören, da sich auch mal Feedback von außen zu holen, also von Leuten, wo sie die Meinung sehr schätzen?
Ich finde es schon wichtig. Also klar, du kannst dir einreden, ja, du musst jetzt beim Profis trainieren. So war es bei mir. Ich muss jetzt beim Profis trainieren. Ich muss spielen. Ich muss nicht nur trainieren, sondern muss auch gesetzt sein. Und also, da hast du dann offensiv Çalhanoğlu, Bellarabi. Ich weiß nicht, waren halt alle da. Aber für mich war es so, ja, okay, aber könnt ihr auch spielen. Aber im Nachhinein, als ein bisschen Zeit, dann denkst du auch schon, okay, ich war damals auch gar nicht bereit, aber hatte dann einen Trainer, beziehungsweise auch einen Förderer, der mir das gesagt hat und der dann sich dann auch getraut hat, mich dort aufzustellen. Und das ist mir bis heute zugutekommen. Also, Roger Schmidt hat mich umgestellt und ich war dann nach 18, 19 Bundesligaspieler von meinem Nationalspieler. Und ja, wäre ich im Mittelfeld geblieben, wäre ich, das sage ich jetzt so und gehe davon fest aus, dass wäre ich niemals nach 18, 19 Bundesligaspielen in der Nationalmannschaft gewesen.
Mega, mega. Ein anderes Thema, was so ein bisschen damit einhergeht, Thema Ehrlichkeit. Was mir so aufgefallen ist, weißt du, wo ich mal mich im Vorhinein informiert habe, weißt du so, dass das etwas ist aus meiner Sicht, was dich auch sehr auszeichnet, also zumindest so, wie es von außen aussieht, ne? Bezüglich Ehrlichkeit, weißt du, bei deinen Posts und so, einfach die Sachen so nennst, wie es halt ist, scheiße gespielt, egal, wir lernen daraus oder was auch immer, einfach Ehrlichkeit. Und das kann ja auch etwas sein, was brutal zu wirklichem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen führt, ne? Wenn man da eben ehrlich ist, auch zu sich selbst. Wie nimmst du das selber wahr bei dir? Also würdest du sagen, das hat dir auch brutal geholfen, immer ehrlich zu dir zu sein, den Weg zu reflektieren gewissermaßen, um auch Selbstvertrauen aufzubauen? Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, die Ehrlichkeit tut halt manchmal weh, ne? Also du musst es auch so sehen, dass du zum Beispiel dann gerade auch als junger Spieler, der versucht, den Sprung zu schaffen, diese Ehrlichkeit auch gar nicht eingestehen willst. Also dass du dann denkst, ja, ich kann hier safe mithalten und safe spielen, aber du bist einfach noch nicht so weit. Und du musst halt auch schon lernen und du musst halt auch eher kritikfähig sein. Ja, früher war es gefühlt so bei mir, Kritik war direkt in meinen Ohren, du bist schlecht, ich bin schlecht und wollte ich einfach nicht akzeptieren, aber mittlerweile ist es halt schon so, ich weiß, Kritik ist da, um zu helfen und man merkt es auch in den Videoanalysen früher, meine ersten Videoanalysen, als ich die ersten hatte und dann habe ich mich gesehen, habe ich einen Puls bekommen und dachte, okay, was sagt er jetzt so, weißt du, es ist sowieso ein bisschen so in der Schule, wenn der Lehrer dich so vor der ganzen Klasse bloßstellt, gefühlt. Und so habe ich mich gefühlt, aber mittlerweile weiß ich einfach, okay, es ist nur da, um mir zu helfen. Wenn ich das jetzt im nächsten Spiel so mache, dann kriege ich ein besseres Spiel hin. Das ist die beste Version von mir selber und das muss ich halt umstellen. Und musst du halt auch schon ehrlich sein. Und deswegen versuche ich auch, wenn ich dann so Texte schreibe wie bei Olympia, scheiße gespielt und ist ja die Wahrheit. Also da muss man ja auch nicht so irgendwas schreiben, ja, Kopf hoch, nicht Kopf in den Sand stecken und wir schaffen das schon. Also es ist halt schon so, finde ich, so diese ehrliche Art und Weise, wo man das dann auch ganz einfach analysieren kann und weiß, wo man ansetzen kann, wo man sich verbessern kann.
100% eben. Das, was du sagst, finde ich auch sehr spannend. Weißt du, dass das ja überhaupt die Möglichkeit gibt, daraus zu lernen? Weil, wenn man jetzt sagt, was so klassische Beispiel, ja, der Ball war nicht richtig aufgepumpt, keine Ahnung, was auch immer, so, das bringt es ja gewissermaßen nicht. Und was du sagst, fand ich noch sehr spannend. So dein Gefühl dort bei der Videoanalyse das erste Mal und so weiter, ist ja auch so, dass die erste Kritik oder Kritik ja generell so sein kann, dass etwas in einem selbst, was weißt du, das persönlich nimmt so und nicht unterscheiden kann zwischen, okay, der meint jetzt dich als Fußballer und nicht jetzt Benny Henrichs Privatperson. So zu checken, ah, okay, die Kritik ist jetzt, weil ich da vielleicht nicht in den Raum geschoben bin oder keine Ahnung, aber ich bin trotzdem noch ein großartiger Mensch. Wie ist das für dich, so dieses, weißt du selbst als Mensch und die Rolle als Fußballer, wie hast du das, ja, oder hast du da etwas gemacht für dich, das so gewissermaßen zu trennen? Und ja, wie nimmst du das wahr, dass du das auch so unterscheiden kannst, zu wem da gerade was gesagt wird?
Ich muss gerade ein bisschen überlegen, wie ich das sage. Ich hatte mal einen Trainer, wo ich einfach wirklich gemerkt habe, dass das nicht stimmt bei uns, wo ich auch wirklich wusste, so, okay, Videoanalysen waren dann da, um mir einen reinzudrücken. Und das habe ich halt gemerkt und war halt, ich war gar nicht ready dafür. Ich war halt wirklich so, es war halt wirklich so, dass ich, dass bei jeder Videoanalyse gab es dann am Ende nochmal zum Beispiel Henrichs Doppelpunkt und dann vor der ganzen Mannschaft drei, vier Szenen von mir alleine, wo ich, weiß ich nicht, wo Sachen passiert sind, die eigentlich nicht in eine Videoanalyse reinkommen sollten, wo du einfach merkst, okay, das ist, der will mir einfach eins reindrücken vor der ganzen Mannschaft, wo sogar Spieler zu mir gekommen sind, die gesagt haben, boah, das geht eigentlich nicht, habe ich in den ganzen Jahren noch nicht erlebt, dass er sowas macht und da habe ich halt relativ schnell den Unterschied gemerkt, aber damit klarzukommen, das hat wirklich gedauert. Also das war wirklich nicht einfach, weil es dann auch so eine schwere Phase war, wo ich wenig gespielt hatte und du versuchst dann Sachen zu ändern, aber weißt nicht, woran liegt das, was kann man machen. Und selbst Gespräche mit dem Trainer haben da nicht wirklich so einen Grund gegeben, was man dann ändern kann. Also was ich selber ändern kann, ob ich mehr Einfluss trainieren soll, ob ich mehr Schnelligkeit trainieren soll oder Technik oder taktisch irgendwas lernen soll, sondern einfach so, ja, du musst Gas geben und geduldig bleiben. Das ist halt so etwas, wenn du immer alles gibst und dir selber wirklich nichts vorhelfen kannst und dann kommt halt dieses, ja, du musst weiter, du musst alles aus dir rausholen, das tut schon weh. Und dann, wenn du spielst und dann diese Videoanalyse hast, die gezielt darauf ist, ja, mir quasi eins reinzudrücken, dann ist es schon nicht einfach. Und das habe ich halt, ja, wie gesagt, bei einem Trainer gehabt und habe das dann, muss ich aber im Nachhinein sagen, auch weiß ich jetzt zum Beispiel, okay, jemand will mir was Gutes und mir helfen oder jemand will mir wirklich nur einen reindrücken. Und das diesen Unterschied kann ich jetzt schon, ja, eher sehen, sage ich mal.
Ja, mega. Ist eben auch wichtig zu verstehen, dass selbst wenn es vom Trainer kommt, ist ja gewissermaßen nur eine Meinung. Also kann ja sein, dass, wie du gesagt hast, dass er einfach nicht recht hat. Ist ja immer so ein bisschen so das mystische Ding im Fußball, besonders im Jugendbereich. Also das habe ich auch so erlebt. Also wenn der Trainer was sagt, ist wie, weißt du, so wie eine göttliche Meinung. Okay, das ist
Ja.
jetzt, das ist die Wahrheit. Aber das zu verstehen, dass gewissermaßen auch deine Meinung zählt, weißt du so, kann da aus meiner Sicht auch brutal helfen. Hast du da für dich dann auch aufgrund dieser Erfahrung einem die einmal bewusst gemacht, weißt du, was du gewissermaßen drauf hast und was von keinem angezweifelt werden kann, sodass du immer so einen Standpunkt hast. Also angenommen, es war nicht so ein gutes Spiel, Olympia, keine Ahnung, es wird geschrieben, hey, nicht so gut und so weiter, dass du für dich weißt, hey, scheiß drauf, wenn du mich 3 Uhr nachts weckst, das kann ich dir so oder so immer abrufen, egal was du sagst. Hat sich da so etwas entwickelt oder wie nimmst du das wahr?
Ich denke mal schon so, dass es generell im Fußball ist es so, ich habe es jetzt in der Hinrunde wieder gesehen, wenn du nicht spielst, wirst du abgestempelt, du bist schlecht, du bist zu schlecht für den Verein, kannst dich nicht durchsetzen und was machst du überhaupt bei dem Verein? Das kommt alles auf dich zu und keiner in der Öffentlichkeit oder von außen weiß wirklich, was da abläuft, weißt du? Ich hatte in der Hinrunde kein einziges Interview und alles, was im Social-Media-Bereich passiert, du bekommst natürlich mit, weißt du, wenn du dann mal spielst, dann kommen 1000 Nachrichten und machst du eine Aktion falsch, dann ist ja, das machst du beim Verein, geh weg von meinem Verein und alles drum und dran. Das ist so, das sehen die Leute von außen nicht, aber hatte dann letztens ein Interview, wo es dann wieder hieß, ja, Thema Nationalmannschaft und dann merkst du einfach, wie schnell das geht, wie schnell du im Fußball abgeschrieben wirst und wie schnell dann wieder zum Beispiel Thema Nationalmannschaft aufploppt und ich glaube einfach, dass du brauchst ein dickes Fell als Fußballer, du musst dir schon, wie soll ich sagen, du musst schon gucken, dass du dich von so Sachen nicht, oder versuchen, dich von so Sachen nicht beeinflussen zu lassen, obwohl du das wirklich tagtäglich mitbekommst. Was ich wirklich schade finde, ist halt so, dass man, bei mir in dieser Saison sieht man es wirklich optimal, also ich habe in der Hinrunde kein einziges Spiel über 90 Minuten gemacht und werde dann direkt abgestempelt, wie ich es eben gesagt habe, obwohl keiner halt weiß genau, was passiert, warum spielt der nicht und was ist los. Und weißt du, da haben wir einen neuen Trainer bekommen und in den ersten 4 Spielen mache ich 3 Scorerpunkte. Aber ich bin ja genau der gleiche Benny wie der, der ich in der Hinrunde war. Und auf einmal heißt es wieder, hey, Henrichs muss zur Nationalmannschaft. Henrichs hat so gut gespielt die letzten Spiele und das ist halt das, wo ich sage, du wirst so schnell abgestempelt. Und das schlecht dargestellt, wenn du mal eine Phase hast, wo es nicht läuft, das ist eigentlich nicht normal. Aber das ist halt das, wo ich sage, okay, Fußball brauchen so ein dickes Fell.
Safe, wie du sagst, das ist nicht normal, das ist so 100% so. Ist immer so, weißt du, wenn man etwas haben möchte im Leben, eben, dann nimmt man eben die andere Seite der Medaille auch mit. Das ist wahrscheinlich einfach die andere so oder Sonnenseiten, Schattenseiten. Kommen vielleicht auch nochmal spezifischer drauf. Was ich da eben spannend fand und noch mehr hervorheben möchte, was du gesagt hast, eben, du bist ja immer noch derselbe. Ist ja jetzt nicht, dass du wahrscheinlich hast du jetzt nicht nochmal extra trainiert und bist jetzt 1000% besser, warst da aber auch nicht schlechter als jetzt, so nach dem Motto. Eben, das ist, glaube ich, sehr spannend für jeden, auch anhand deines Beispiels zu checken. Ah, okay, Meinung des Trainers, Umstände, aber was liegt denn in meinem Einflussbereich? Was kann ich denn machen? Und ja, ist ja
Ja,
auch.
genau, und das ist halt das, was am Ende des Tages ist, ist das, wenn du ein Spiel guckst, kannst du selber irgendwas vorwerfen. Und das ist halt das, was ich sage, okay, ich kann mir auch in der Hinrunde zum Beispiel nichts vorwerfen. Und das ist halt das, weißt du, das sehen halt die Leute noch aus, ne? Ich sehe halt nicht, wie hart du trainierst oder was für Extraeinheiten du machst oder alles Mögliche probierst umzuspielen, sondern die sehen nur, okay, du spielst ein Spiel und dann bist du wieder 4, 5 Spiele draußen. Und wirst halt abgestempelt. Und das ist halt das, wo ich sage, okay, im Endeffekt, wenn du durch so eine schwere Phase gehst und da lassen dich Spiele runterziehen, genau dann musst du halt wirklich stark bleiben, genau dann musst du zeigen, okay, musst Charakter beweisen, musst sagen, okay, ich weiß, ich gehe jetzt zum Training, aber ich weiß eigentlich, ich werde am Wochenende so oder so nicht spielen. Deswegen gebe ich für mich mein Bestes. Und angenommen, es steht ein Wechsel im Raum, wenn ich jetzt noch 3 Monate lang trainiere, und ich werde keine Sekunde spielen, weiß ich aber dann nach 3 Monaten und sollte ich zum neuen Verein gehen, dann bin ich auf jeden Fall da. Dann werde ich direkt von Anfang Gas geben können und alles aus mir rausholen können. Und sollte das gleich jetzt zum Beispiel auch mit dem Trainerwechsel passieren, kannst ja nie vor beeinflussen oder weißt nie ungefähr vor, wie das abläuft. Aber bei uns war es halt jetzt in dem Fall so, dass wir dann einen Trainerwechsel hatten, wo ich dann sagen konnte, okay, ich habe die ganze Zeit trainiert, was nach außen, ja, was die Leute außerhalb halt nicht gesehen haben, wo du abgestempelt worden bist, aber dann, als der neue Trainer gekommen ist, war ich halt dann da und ja, habe vor allem dann auch in den ersten Spielen auch geliefert und das ist halt das, wo ich sage, so, das wird nicht viel gesehen, aber das ist halt auch nicht einfach, in so Phasen dann stark zu bleiben.
Safe, eben, also aus meiner Perspektive auch ein absoluter Erfolg, weißt du, den du erzielt hast, gleich wieder am Start zu sein, gleich 3 Scorerpunkte und so weiter. Also kann man dort zusammenfassen jetzt, wenn du das jetzt als Tipp formulieren würdest, hey, schaut mal, es wird so Phasen geben. Das Wichtigste ist zu schauen, ready zu sein. Also es gibt ja auch diesen Spruch, weißt du, Erfolg ist, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Und du warst die ganze Zeit vorbereitet, dann kam der Trainerwechsel, die Gelegenheit, zack, warst da, 3 Scorer-Punkte. So würdest du das so zusammenfassen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, bei jeder Karriere wird es so sein, dass es nicht nur hochgeht, nicht nur gute Phasen gibt, sondern dass es auch mal schwankende Phasen gibt oder schlechte Phasen sogar. Und genau dann musst du halt sagen, okay, du machst das für dich selber. Du gibst halt, willst das Beste aus dir selber rausholen, um wenn dann dieser Moment ist, wenn dann der Wettkampf ist, um zu zeigen, dass du bereit bist.
Mega. Jetzt haben wir schon an sich über so Sonnenseiten, Schattenseiten gesprochen. Das ist ja eben auch so das Ding. Natürlich, du hast gesagt, du bist der glücklichste Mensch der Welt gewesen, auch wenn du ins Tor gekommen wärst, dort bei deinen ersten Profispielen und so weiter. Jetzt haben wir auch ein bisschen schon über Schattenseiten gesprochen, wirst vielleicht schnell abgestempelt und so. Was würdest du allgemein sagen? Was hättest du vielleicht damals als 17-, 16-Jähriger, Benny, schon gerne gewusst über den Profibereich? Also man hört ja immer, weißt du, ist geil, jeder will das. Hat ja auch paar, also hat ja auch viele Vorteile, ist der Traum von vielen. Was hättest du aber trotzdem auch noch gerne gewusst, sowohl im Positiven, also sonnenseitenmäßig, als auch schattenseitenmäßig?
Also im Positiven ist es wirklich so, dass ich einfach den Traum leben darf. Also wirklich, vor allem jetzt nach Corona, wo langsam die Fans kommen, habe jetzt die Saison gegen Dortmund das erste Mal wirklich vor ausverkauftem Stadion gespielt hier in Leipzig. Das war ein Gefühl, als ob ich wieder mein erstes Spiel hatte. Das war wirklich ein brutales Gefühl. Familie war da, wir haben gewonnen und danach gehst du hoch zur Familie und es ist wirklich so, wo du siehst du wieder ein bisschen so neu verliebt hast in das, wofür du angefangen hast, weil du wieder diesen Traum lebst. Und ja, was man negativ sagen kann, ist wirklich so, dass ich als junger Spieler, weiß ich, wurde umgeschult, habe dann, selbst wenn ich durchschnittliche Leistung gebracht habe, war das immer noch, ja, der wurde ja umgeschult, dafür ist das schon gut. Also wurde eigentlich immer nur positiv berichtet, dann Nationalmannschaft, Champions League, alles dazugekommen und dann gefühlt jedes Mal 11 des Tages, alles drum und dran. Und für mich war das dann so, okay, ich glaube, Fußballer sein ist das Einfachste, was es gibt. Also jetzt muss ich einfach nur noch meine ganze Karriere so weiterspielen und dann bin ich irgendwann in Barcelona und gewinne Champions League und alles drum und dran. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Und ein Fitnesstrainer bei Bayern hat mir auch gesagt, jetzt gerade ist die Phase so, aber du musst stark sein, weil wenn dann so Wellenphasen kommen, wo es mal nicht läuft und so, dann musst du bereit sein. Und ich dachte so, ja, weil ich, von wo sollten die Phasen kommen, weißt du? Und dann wurde ich irgendwann Nationalspieler und mit dem ersten Spiel bei der Nationalmannschaft war es dann so, da war ich nicht mal der umgeschult worden ist, sondern da war ich der Nationalspieler. Und vom Nationalspieler erwartet man etwas anderes als von einem Jungen, der gerade aus der Jugend gekommen ist, der umgeschult worden ist. Das heißt, wenn ich die gleiche Leistung gebracht habe, dann war das anstelle von Note 2, war das aber eine 3, 3 minus sowas in die Richtung, weil die einfach mehr erwarten von einem Nationalspieler. Und das ist halt auch etwas, wo ich dann auch gesagt habe, okay, das ist schon ein anderer Druck. Und für mich war es ja immer noch so, dass ich gerade eigentlich erst angekommen bin im Fußball. Also ich hatte immer noch erst 18 Bundesligaspiele. Das ist eine Hinrunde quasi. Und da waren dann auch Spiele dabei, 3 Minuten Einsätze oder 5 Minuten Einsätze. Und das wird als ganzer Einsatz gezählt. Und das ist halt dann das, wo du dich auch darauf einstellen musst, vor allem wenn du am Anfang so einen Hype hast oder wenn es richtig gut läuft, dass du halt weißt, dass es nicht immer nur die ganze Karriere lang so läuft.
Ja, 100%. Ist auch mega spannend, weißt du, genau das, was du da erlebt hast. Gibt es dort für dich Sachen, also die du teilen kannst oder auch teilen magst, die dir bewusst sind, was du dann dort gemacht hast, um gewissermaßen eben diesen neuen, ich nenne es mal jetzt Status, oder? Status Nationalspieler, damit umzugehen, weil du hast ja gesagt, der Druck hat sich verändert von, ich sag mal jetzt so, Welpenbonus zu, oh, jetzt ist er schon gestanden, jetzt ganz andere Erwartung. Ja, was hast du da, also hast du da etwas für dich gemacht speziell, also vielleicht auch so im mentalen Bereich oder kam das dann auch einfach so, wie bist du da umgegangen damit?
Ja, also früher war es wirklich so, vor allem in dieser Phase, wo ich gerade Profi geworden bin, ich habe mich gefühlt jeden Tag gegoogelt, es kamen jeden Tag neue Anfragen von Medienseite aus, dass die Interview anfragen wollten und es war auch wirklich gefühlt jeden Tag der gleiche Bericht, also Henry ist umgeschult, Außenverteidiger, die großen Clubs haben reingebracht, alles drum und dran und irgendwann habe ich auch selber gesagt, ich kann das nicht mehr hören, sehen und dann war ich Nationalspieler. Und dann war es halt anders. Dann weiß ich noch, wir haben gegen Gladbach gespielt mit Leverkusen und 2-0 geführt. Da haben wir dann 4-2 verloren. Und ich wurde nach dem 2-1 ausgewechselt, weil ich Rückenschmerzen hatte. Und am nächsten Tag, beim Frühstück mit Jonathan Tah, sitze ich dann da und dann steht da Note 6 und bei Jona auch. Und ich war geschockt, weil ich fand, ey, ich habe ein gutes Spiel gemacht. Und dann Jona und ich haben halt gelacht darüber. Aber mir hat das schon so ein bisschen wehgetan, weißt du, weil ich dann, das ist so wie, stell dir vor, in der Schule, du denkst, du machst ein gutes Referat und dann sagt der Lehrer Note 6. Und es hat dann öffentlich, die ganze oder die Fußballwelt sieht das dann. Und dann habe ich halt angefangen, okay, weniger Wert auf so Meinung zu legen, was im Internet steht, wer auch was benotet und so, weil daran merkst du halt schon so, dass dich das dann auch irgendwie irgendwo beeinflusst, auch wenn du es nicht wirklich willst.
Ja, mega. Sehr spannend. Eben da auch dann eigentlich genau dieser Switch oder deine eigenen Bewertungen zu machen. Weil ja wahrscheinlich jetzt
Genau.
auch die, also ich weiß nicht, wer das da gemacht hat oder wer die Noten macht, aber wahrscheinlich der Typ, der das macht oder die Frau, hat wahrscheinlich schon weniger Ahnung als du jetzt auf dem Platz, könnte ich mir vorstellen. Und das ist ja dann wieder das Ding,
Ja,
weißt du,
mir
dann
war es
steht's
dann auch
dort.
so teilweise extrem wichtig, was für eine Note ich bei bestimmten Zeitungen oder Medien hatte. Und wenn der Trainer was gesagt hat, dann warst du ja auch gut. Nehme ich so auf. Und dann habe ich geguckt,
Ja.
okay, was steht im Internet und so. Und das ist halt schwachsinnig. Also im Nachhinein so dann zu gucken, weißt du, wie ich abgeschnitten habe laut Medienberichten oder so. Das ist dann, weil bis heute ruft mein Opa mich immer an und sagt, ja, im Internet steht ja, du hast gut performt, im Internet steht ja das. Ich sage, Opa, du wolltest mir das gar nicht erzählen. Das ist so, ich lege da nicht mal so viel Wert drauf, was da im Internet geschrieben wird über Noten und wie wer gespielt hat und so.
Ja, erstmal so, Opa fragt auch mich. So weißt du, ich war dabei. So, ja, spannend. Sehr spannend. Genau, eine andere Rolle, sage ich jetzt mal, oder auch aus meiner Sicht, ja, Fähigkeit oder Stärke oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, was dich auszeichnet, ja, Thema Gönjamin, also so der Benny, der gewissermaßen auch etwas zurückgibt. Ich glaube, es ist ja auch etwas, ja, also ich glaube, bei so gut wie jedem Fußballer, der jung ist, ist auch so ein bisschen Thema, dann etwas zurückzugeben im Laufe der Zeit. Wenn ich mal Profi bin, gebe ich was zurück. Ist natürlich auch ein Unterschied, das zu sagen und tatsächlich zu machen. Bei dir, also was ich hab, weiß jetzt auch nicht alles so, aber es scheint so, dass es auch so ist und dass du das lebst, was auch geil ist, weißt du, weil es auch Freude bereitet und so. Ja, wie nimmst du das wahr, dieses Thema? Ist ja auch so ein bisschen für etwas einstehen und so weiter, sind ja so alles Sachen, die zu etwas, ja, also die zusammengehören. Wie nimmst du das wahr? Muss man warten, bis man Profi ist, oder könnte man auch jetzt eigentlich schon starten? Was glaubst du?
Nee, man kann es immer starten. Also, das muss ja dann auch nicht immer was Materielles sein. Also, selbst wenn du, meiner Meinung nach, selbst wenn du mal auf der Straße bist und siehst, weiß nicht, läuft jemand vorbei und sagst, oh, coole Mütze als Beispiel. Das ist so etwas, was ich schon meiner Freundin gesagt habe, was ich auch immer wieder machen würde, weil das ist einfach, ich weiß, mit meinen drei, vier Worten gebe ich der anderen Person einen schönen Tag oder ein Lächeln ins Gesicht und das ist halt etwas. Mir tut es halt nur weh, so ein Kompliment zu geben oder sowas zu sagen und der andere Person, die wird sich vielleicht freuen. Und das ist halt das, was ich von klein auf gelernt habe. Meine Mutter hat immer gesagt, give and it shall be given unto you. Also gib und die wird auch zurückgegeben. Und deswegen, ich mag es viel lieber, Geschenke zu geben zum Beispiel, als zu erhalten, weil die Reaktion darauf, das ist halt dann für mich, wo ich mich dann freue. Ob es jetzt in Ghana war, wo wir an der Schule vorbeigegangen sind und ich hatte einen Fußball dabei, einen normalen, originalen Fußball, also so wie wir es in Deutschland normal kennen, hab den dann der Schule geschenkt. Da war so viel Freude zu sehen, so viel, ja, einfach Happiness, Glücklichkeit, alles drum und dran, wo du einfach denkst, boah, das ist etwas, das, weißt du, der Ball, das ist ja für mich jetzt nicht so die Welt, sage ich mal, und ich habe den Kindern gegeben da und die haben direkt gespielt und das ist halt für mich so ein großer Unterschied. Das ist halt das dann, wo ich sage, boah, da geht mir so das Herz auf, ob es jetzt auch auf TikTok ist, wo ich Fußballschuhe verschenkt habe oder ob ich jetzt meinem alten Verein helfe mit einer Spende. Und das ist halt dann so Sachen, wo ich sage, selbst wenn das nicht alles immer öffentlich ist oder selbst wenn nur die Außenwelt das nicht mitbekommt, weiß ich, dass ich das mache, weil ich das will. Und das ist mir dann wichtig, also einfach zurückzugeben, weil ich vor allem jetzt so in der Situation bin, wo ich viel zurückgeben kann.
Yes, mega. Eben, ich finde es auch so spannend, was du sagst, dass das ja letztendlich dann auch wieder das auslöst. Und das Geile ist eben, was du ja auch gesagt hast, ich bin 100% dort voll bei dir, weißt du, dass man da auch jetzt schon starten kann, gewissermaßen. Weißt du, ich finde es auch zum Teil schade. Also sicher ist es so, angenommen, machen wir ein einfaches Beispiel zum Thema Geld. Angenommen, jemand hat jetzt 1 Million, natürlich sind 10% davon mehr, als wenn jetzt jemand 1.000 hat. Aber es trotzdem diese 10% kann man ja jeweils immer geben, weißt du, und wie du sagst, so ein Fußball, ich glaube, jeder, der gerade zuhört, hat die materiellen Möglichkeiten, wenn du gerade ein Smartphone hast oder was auch immer, wahrscheinlich einen Ball zu schenken, so. Also grundsätzlich diese 40, 50 € hat wahrscheinlich jeder gewissermaßen. Und das finde ich so spannend. Jetzt ist ja bei dir auch
Aber ich muss
so,
dir kurz sagen, weil ich finde, das ist ja
mach
nicht
das.
immer nur noch dieses Materielle, was man schenken muss, sondern auch so einfach mal so diese Nettigkeit. Also als ich jetzt zum Beispiel in Ports war und das alles da gemacht habe mit der Spende, da hatte ich ein kleines Interview mit den Kindern, wo die Kinder viele Fragen gestellt haben. Und dann am Ende ging es wirklich darum, was hast du da für Schuhe an, wie teuer waren die Schuhe, mit welchem Fußballschuh spielst du? Und da habe ich auch gesagt, und es ging auch an die Eltern, dass ich ihnen gesagt habe, so, hört genau zu, es ist nicht wichtig, mit was für Schuhen ich spiele, es ist wichtig, dass ihr Spaß habt, weil ich habe auch mit Turnschuhen von meiner Mutter angefangen, Größe 37, und ich hatte bei weitem nicht Größe 37, und bin jetzt trotzdem Profi. Also es ist nicht wichtig, ob du mit 8 Jahren 200 € Fußballschuh hast, weil das ist, und da legen halt, glaube ich, viele den, also geht es, glaube ich, hin, dass das, ja, dass das so ein Trend ist, dass das gefühlt Übermaß bekommt und extreme Wichtigkeit bekommt, obwohl das nicht so ist.
Ist mega spannend, was du auch sagst dort eben. Es geht ja um die Freude, oder? Also, um das nochmal herauszuheben,
Genau.
die Freude eben an dem Geben. Und das Geile ist ja auch, was du sagst, diese Freude geben, also das Glück geben, Kompliment zu einer Mütze und so weiter. Das ist ja auch, oder kann man ja auch machen, weil es eben auch wieder Freude bereitet, oder? Das ist ja eine Win-Win-Situation, die kreiert wird direkt. Nimmst du das so wahr, dass viele, also du warst ja jetzt auch dort bei dem Verein und so weiter, dass viele, also die Werte sich so ein bisschen verschoben haben. Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt generell so, die, ich würde mal sagen, so neue Generation ist halt dann eher so, weißt du, wenn, als ich früher klein war und habe ich einen Profi gesehen, ich weiß noch, Bernd Schneider, ich konnte nicht reden, weißt du, ich habe es erstmal an ihm gesehen und war dann live dabei und war nur so sprachlos vor ihm und habe den dann erzählt, ja, ich hatte auch ein Turnier, ich wurde bester Spieler und jetzt, wenn ich dann halt da hingehe, dann ist das so, ja, zockst du Fortnite, wie teuer waren deine Schuhe? Natürlich kommen auch Fußballfragen, aber dann war es halt so, in welche Richtung das halt geht und wie sich das entwickelt hat. Und das ist halt das, wo ich dann sage, ist halt schon ein Unterschied zu uns, als wir früher waren. Nur, ich gehe mal davon aus, wenn du früher dein Idol getroffen hättest dann, oder hast, dann hast du nicht gefragt, ob der, weiß ich nicht, so ein Handy hat oder sowas, weißt du, was war damals bei uns da damals das neueste Handy war oder sonst was.
Safe. Bei mir wäre es so gewesen wie bei dir. Hätte ich wahrscheinlich kein Wort rausbekommen und dann hätte ich irgendwie so gesagt, weißt du, wenn ich auf dem Bolzplatz bin, dann spiele ich immer, als wäre ich du. So, weißt du, so den
Ja,
Klassiker.
genau so.
Ja, safe. Ja, ist schon noch interessant. Was glaubst du, können wir dort machen oder was wünschst du dir vielleicht auch von der Welt oder von der Fußballwelt in Zukunft? Also vielleicht dort auch persönliche Sache. Was für mich ist auch so, was so ein Teil der Vision. Immer mehr wirkliche Vorbilder auch im Fußball zu haben. Eben auch da bin ich auch fest davon überzeugt, dass dieser mentale Bereich, was noch in zu schauen, sich Gedanken zu machen, wer will ich sein als Mensch und so, eben auch immer mehr dahin führen wird. Was wünschst du dir generell von der Fußballwelt und auch von der Social Media Welt, dass wir diese Welt erleben können, so die du, also wieder diese klassische Welt im Sinne von mehr Fußballfragen, Begeisterung für das Eigentliche?
Ja, also wenn es jetzt an die jüngere Generation geht, einfach geht raus und zockt Fußball. Aber ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Ich habe jetzt keinen kleinen Bruder oder kleinen Cousin, aber ich glaube nicht, dass es heute nur noch so ist, dass wenn denen langweilig ist, dass sie einfach rausgehen und zocken. Also bei uns war es ja früher so, du, dir ist langweilig und dann gehst du klingeln bei der Front, dann gehst du auf den Bolzplatz. Und jetzt ist dir langweilig, dann nimmst du die Nintendo Switch gefühlt und dann ist dir langweilig, nimmst du das Handy von Papa oder Mama. Und hab so das Gefühl, dass dadurch dann halt auch so diese Fragen kommen und dann, weißt du, mit 13, 14 damals bei uns gab es ja auch kein TikTok und alles und jetzt hat ja auch gefühlt jeder 13, 14-Jährige ein Smartphone, benutzt TikTok und sieht dann die Sachen und dann, wenn er dann sein Idol sieht zum Beispiel, dann fragt er halt auch, ja, hast du Oder sieht deine Schuhe bei TikTok, verkaufst du diese Schuhe auch als Beispiel? Und das ist halt schon so, in welche Richtung das gegangen ist. Und deswegen sage ich so, okay, die junge Generation geht einfach raus und zockt Fußball.
Geil.
Muss man nicht am Handy sein oder so, sondern einfach mal Fußball zocken gehen wieder.
Vielleicht können wir es so zusammenfassen, weißt du, so, was wird dich näher bringen an dein Ziel, Fußballprofi zu werden? Diese 200 € Fußballschuhe oder das Investment in deine Trainingszeit zum Beispiel? Oder, und die Frage ist ja
Genau.
eigentlich jetzt relativ klar zu beantworten. Geil! Benni, es gibt sicher noch unendlich viele Themen, über die ich mit dir sprechen könnte. Ja, ich glaube, so zum Abschluss eine Frage, die noch sehr spannend ist aus meiner Sicht, die ich gerne allen Gästen stelle. Wenn du jetzt mit allem, was du erlebt hast, wir haben schon ein bisschen von deiner Geschichte erfahren, hast auch schon viel erlebt und so weiter, wartet da sicher noch einiges auf dich. Wenn du mit allem, was du erlebt hast, gelernt hast, jetzt dein 16-jähriges Ich treffen könntest, ja, also so als Benni von jetzt, und du hättest genau drei Tipps, die du dir selbst geben könntest, um einfach ein, ja, weißt du, noch besserer Mensch zu sein, noch ein besserer Fußballer, was auch immer. Was wären genau diese drei Tipps, die du dir selbst mitgeben würdest, deinem 16-jährigen Ich?
Als allererstes arbeite noch härter, mach noch mehr, weil Fußballprofi sein, das ist der Traum. Also wirklich, ich kann mich nur darüber beschweren, dass ich Fußballprofi bin. Ich lebe den Traum und vor allem, wo ich das immer wieder merke, ist, wenn wir Spiele haben und dann Fans da sind. Also dieses Einlaufen, normalerweise noch mit Einlaufkind und dann, weißt du, alle jubeln, schreien deinen Namen, dann guckst du hoch, dann siehst du in den Tausenden von Zuschauern deine Familie und winkst ihnen kurz zu. Dafür lohnt sich wirklich zu arbeiten, also an mein 16-jähriges Ich, weiter Gas geben und noch mehr arbeiten. Zweitens, auch diese mentale Ebene, dass du einfach bereit bist für ja, Rückschläge oder negative Zeiten, wo du vielleicht nicht so viel spielst, wo du vielleicht auch mit dem Trainer nicht klarkommst oder wo es mal Probleme gibt, dass du da einfach drauf eingestellt bist. Und dann vor allem jetzt auch mit Social Media, dass du sowas so oder so mitbekommst, dass du einfach ja, mental stark genug bist, das alles zu aufziehen, zu verkraften. Und drittens, ja, schon schwer, dankbar sein für das, was man hat. Dankbar sein für das, was man hat. Und ja, dann, wenn du das erreicht hast, deinen Traum lebst, dass du dann auch trotzdem was zurückgeben kannst. Also nicht dich abhebst von irgendwas anderem, sondern dass du trotzdem immer noch ein Mensch bist, neben dem Profi und auch was zurückgeben kannst.
Mega. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, noch härter arbeiten.
Ja,
So für
um
den
Profi zu
Traum,
werden, genau.
Profi zu werden. Zweitens, was du gesagt hast, mental am Start sein, schon vorbereitet sein, weil Rückschläge, warum auch immer, kommen können kommen und werden wahrscheinlich auch kommen. Und drittens, die Dankbarkeit zu leben. Finde ich auch geil, was? Weil das Ding ist ja auch, also, das kann, weißt du sicher, da hast du nochmal mehr Einblick, aber ohne Spaß, ich habe auch schon viele erlebt, die diesen Traum erreicht haben, Ziel erreicht haben, sind aber nicht glücklicher als davor. Weißt du, und die Dankbarkeit hilft ja auch wieder, das dann auch wirklich zu genießen, weil was bringt das, wenn du dein Ziel erreichst, aber bist todunglücklich? Macht ja auch keinen Sinn, oder?
Ja,
Ja.
das stimmt absolut.
Yes. Benni, danke dir für alles, was du geteilt hast. Mega, mega, mega wertvoll. Ich glaube, da konnte der ein oder andere viel, viel mitnehmen und ja auch von dir lernen. Wenn jetzt die Jungs und Mädels dich weiterverfolgen wollen oder mehr sehen wollen, so was, ja, wo können die Jungs und Mädels sich verfolgen? So, wenn, also wir wünschen uns natürlich sehr bald mal wieder im Stadion, noch mehr als jetzt, aber so allgemein gibt es etwas, wo du sagst, ja, da können sie vorbeischauen und finden noch mehr Tipps von dir oder was auch immer.
Ja, weiß ich, bei Insta mehr Bilder, bei TikTok mehr Videos und bei Twitch ist es schon so, dass ich auch ab und zu dann darüber rede, was ist in der Kabine passiert oder dass ich dann auch mal auf die Spiele eingehe, dass man da mehr Einblicke nochmal davon hat, wie es ist, Profi zu sein und was zum Beispiel passiert ist, als wir gejubelt haben, wer was gesagt hat, sowas. Das sage ich dann schon manchmal bei Twitch, ansonsten im Stadion, ja.
Mega. Und dort die Kanäle einfach Benny Henrichs oder wie heißt du da? Genau.
Bei Twitch ist es BH3939, meine Nummer. Und ja, da wird dann ab und zu nochmal drüber erzählt, so wie es ist, auf dem Platz zu sein und nochmal näher dran zu sein.
Geil. Sicher auch mega spannend. Yes. Und wenn du gerade Freude hattest an diesem Podcast, es dir weitergeholfen hat, dann empfehlen wir dir, ich spreche mir da jetzt auch für Benny mit, die Dinge
Klar.
umzusetzen direkt für dich, ohne das bringt es nichts. Und yes, Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung da, dass noch mehr Jungs und Mädels diesen Podcast hören können. Und ja, Dankeschön fürs Zuhören. Danke dir, Benni.
Ich danke dir. Spaß gemacht.
Das freut mich. Und yes, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ciao.